gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und jetzt ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, wir sollen nicht sagen Wange, dem biete auch die andere dar, und dem, der mit dir vors Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Das ist so eine schöne Sonntagmorgensbotschaft, wenn man sowieso schon unter Dampf steht und Jesus uns dann solche Worte mit auf den Weg gibt. Da weiß man gleich, man wird herausgefordert. Der Gottesdienst wird hoffentlich spannend, wenigstens für mich. Also einmal muss ich etwas vorbemerken. Dieser Text, wie manche das gesagt haben, hat nichts mit dem Staatswesen zu tun. Also Tolstoi, der hat dann gemeint, anhand dieses Textes, man darf keine Regierung haben, keine Polizei, keine Soldaten. Da steht ja da, man muss das Böse einfach erdulden. Das regelt sich schon irgendwie. Wenn Menschen sehen, dass ich immer klein beigebe, werden die auch irgendwann vernünftig. Das steht in dem Text nicht drin. Das muss man vorwegnehmen. Denn wir sind in der Bergpredigt, die beginnt mit den Seligpreisungen, wo Jesus deutlich macht, er spricht zu Menschen, die in einer Beziehung eigentlich mit Jesus leben, die vom Heiligen Geist neue Menschen geworden sind. Und deshalb ist es utopisch, von jemandem zu verlangen, der Jesus nicht kennt, sich sozusagen wie Jesus zu verhalten oder von Jesus zu lernen. Das ist also nicht gemeint. Wenn es um die Beziehung zum Staat geht, dürfen wir Christen gerne mal in Römer 13 gucken. Auch da kann man dann streiten, wie man das zu verstehen hat. Aber da steht zum Beispiel, dass der Staat das Schwert trägt, um für Ordnung zu sorgen. Das ist heute hier nicht gemeint. Hier geht es jetzt wirklich um Menschen, die Christen sind, wie die sich verhalten sollen. Das ist eine Charakterbeschreibung von Menschen, die durch den Geist Gottes geprägt werden. Also wir schauen drei Gedanken an. Der ersten Gedanken habe ich mir überschrieben, verzichte auf persönliche Rache. Verzichte auf persönliche Rache. Manche Dinge, die wir tun, wissen wir manchmal selber nicht, woher die Motive kommen und sind uns manchmal der Motive unklar. Mark Twain, das war ja ein kluger Mann, wenn er auch nicht Christ war, aber er war intelligent, der hatte viele schöne Sachen gesagt. Er hat gesagt, wenn man sich mal die Linken anschaut, also die linke Partei, dann hat er das so formuliert, das Problem mit der Linken ist, dass die durch den Hass gegen die reichen Kommunisten geworden sind und nicht aus Liebe zu den Armen. Versteht man den Unterschied? Ihre Motivation war Hass auf Leute, die Arme ausgebeutet haben, aber sie haben nicht unbedingt die Armen geliebt. Selbst etwas Gutes kann manchmal eine falsche Motivation haben, wo die Motivation nicht stimmt. Auch in unserem Leben. Die Frage also, was treibt uns manchmal an, wenn wir Dinge tun? Was steht dahinter? Ist es Rache? Ist es die Liebe zu den Menschen? Was ist das, was uns bewegt? Jesus beginnt mit dem bekannten Rechtsgrundsatz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das gehört mit zu den ältesten Gesetzen der Welt, das Lex Talionis, das Gesetz der Vergeltung. Das steht dreimal im Alten Testament. Wir lesen es einmal in 5. Mose 19, 18 bis 21. Ich habe hinzugefügt in Klammer die Richter, weil es ist eine Anweisung an Richter, wie sie Dinge zu handhaben, Hand zu haben haben. Also nicht eine Anweisung an dich und an mich, sondern an öffentliche Rechtsprechung. Die Richter sollen alles gründlich untersuchen und dann weiter, später weiter. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Und jetzt stets gilt der Grundsatz, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. Wir kennen das Gesetz heute so als Ausdruck für gnadenlose Vergeltung. Wie du mir, so ich dir. Also ich hau dir jetzt auch eine runter, du hast mir auch eine runtergehauen. Du sollst es so richtig spüren. Das ist aber eigentlich nicht der Grund für dieses Gesetz. Also wer so handelt, hat das Alte Testament falsch verstanden. Denn dieses Gesetz war ganz anderes gemeint. Es sollte zum einen Böses vermeiden, dass ich weiß, wenn ich jemanden schlage, muss ich mit Repressalien seitens des Staates rechnen. Ich kann nicht einfach jemanden umhauen und meinen, ich komme damit durch. Das zweite war, es sollte die Verhältnismäßigkeit wahren. Die Verhältnismäßigkeit zwischen Vergehen und Strafe sollte zusammenpassen. Also Lamech im Alten Testament hat mal gesagt, wenn mich ein Jüngling verwundet, dann werde ich ihn dafür töten. Und er sagt, und wenn mich jemand tötet, müssen dafür 7 mal 70 Leute sterben. Also für, er erweitert das aus. Er sagt, nicht nur das Gleiche, viel mehr. Wer mir etwas tut, der wird es richtig erleben. Das Gesetz sollte zum Beispiel Blutrache vermeiden. Dass nicht einer sagt, der hat mir einen Finger abgeschnitten, dafür rotte ich jetzt seine Familie aus. Also das sollte damit vermieden werden. Verhältnismäßigkeit von Vergehen und Strafe. Ganz wichtig, was viele nicht wissen und glauben, dieses Gesetz sollte dafür sorgen, dass man vor Gericht gleichmäßig beurteilt wird. Männer wie Frauen, Arme wie Reiche. Und da gibt es keinen Unterschied. Die sollten alle vor Gesetz gleich beurteilt werden. Dass der Richter keinen Unterschied macht und sagt, weil du reich bist, für dich gelten jetzt andere Maßstäbe für den Armen. Der soll ruhig dran glauben. Entschuldigung. Der soll ruhig dran glauben, ich habe nichts gemacht. Also es war... Das passt, ne? Ja, danke. Also dieses Gesetz war eigentlich ein Schutz vor Rechtswillkür, dass der Richter nicht bei dem einen so urteilt und bei dem anderen anderes, so nach Ansehen der Person. Und wie gesagt, es sollte Selbstjustiz unterbinden, dass nicht ich hingehe und mir jetzt selber Recht verschaffe, wie Rocky vielleicht, obwohl bei den Boxfilmen ging es noch, aber... Bei Rambo wäre es so gewesen, ne? Da hat er sich selber Recht verschafft. Das sollte das eigentlich vermeiden, denn schon im Alten Testament war es verboten, sich selber zu rächen. Kann man nachlesen in 3. Mose. Da heißt es in 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Also man kann so zusammenfassend sagen, dieser Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn sollte eigentlich das Vertrauen in dieses Gerichtswesen stärken und dahinter stand ja Gott, dass man wusste, wenn ich auf meine Rache verzichte, wird trotzdem für Gerechtigkeit gesorgt. Und es war nicht so, wie manche denken, weil man ein Auge verloren hat, dass der andere auch sein Auge verlieren musste, sondern zur Zeit des Alten Testamentes konnte man vieles mit Finanzen ausgleichen. So wie heute. Ihr könnt mal gucken, wenn ihr einen Finger verliert bei der Arbeit, in der Unfallversicherung, kann man genau nachlesen, was ein verlorener Finger wert ist. Also der Daumen natürlich mehr als die anderen, das ist alles geregelt. Das war damals ähnlich. Man musste nicht dem anderen Finger abschneiden lassen. Was manche denken, das steckt da gar nicht dahinter. Das Problem ist, was die Pharisäer daraus gemacht haben. Die haben dieses gute Gebot genommen und haben jetzt das Gegenteil von dem gemacht, zu was es eigentlich da war. Sie haben es wieder aus dem Bereich der Gerichtsbarkeit herausgenommen und haben es in den Bereich von dir und mir gelegt und haben gesagt, sorg dafür, dass du Gerechtigkeit erfährst. Wenn dir jemand wehtut, tu ihm weh. Es steht ja im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sie haben also genau das Gegenteil getan, wofür das Gesetz da war. Sie haben den Leuten gesagt, räche dich, es steht dir zu, du wirst verletzt worden, es wird sogar von dir gefordert. Sie haben das also umgedreht. Und was sagt Jesus jetzt zu diesem Verhalten, diesen herausfordernden Satz, einmal weitermachen, widersteht nicht dem Bösen. Also Jesus möchte das Gesetz wieder zur ursprünglichen Regelung zurückführen und sagt, vertraut darauf, es gibt ein Rechtssystem, hinter dem Gott steht, der wird für Ordnung sorgen, du widerstehe dem Bösen. Und Jesus hat das selber eingehalten. Wir haben das gehört, Martens hat es auch so gesagt. Jesus hätte alle Macht gehabt, sich Recht zu verschaffen, als die Menschen ihn angespuckt haben, ausgepeitscht haben, ans Kreuz gebracht haben. Er sagt selber, ich hätte Legionen von Engeln herbeirufen können, die hätten für Ordnung sorgen können. Aber Jesus hat verzichtet aus Liebe zu dir und zu mir, aus Liebe zu den Menschen, weil er wusste, sein Weg führt ihn ans Kreuz, damit wir leben können. Wie bitte? Nee, widersteht nicht dem Bösen. Warte, ich gucke nochmal. Ja. Widersteht nicht dem Bösen. Nein, du sollst ihm gerade nicht widerstehen. Das ist ja das Interessante. Jesus sagt, du sollst das Böse an dir geschehen lassen, so wie er es an sich geschehen ließ. Widerstehen, da komme ich aber noch drauf, heißt eben nicht, Jesus sagt, du sollst dich nicht rächen, widersteh nicht dem Bösen, wenn dir jemand Böses tut, schlag aus Rache nicht zurück, weil du weißt ja, es gibt dieses öffentliche Gericht, Gott, der letztlich für gerecht sorgen will. Das ist das Irritierende, dass es wirklich so stimmt. Jesus hat das selber gelebt und das Interessante ist, er hat auch uns Christen aufgefordert, wie er zu leben. In 1. Petrus schreibt er einmal, wenn ihr einmal weitermacht, 2 Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Also auch Christen sind aufgerufen in die Nachfolge, das heißt, ich soll meine Rache nicht selber an mich nehmen, sondern bereit sein, manchmal Dinge an mir geschehen zu lassen, wenn sie mich betreffen. Ich muss nicht alles, das werde ich gleich noch drauf kommen, an mir geschehen lassen. Das wäre verrückt, das meint Jesus auch nicht. Es geht um Rache, ich soll nicht aus Rache zurückschlagen. Wenn mir jemand wehtut, nicht sagen so, jetzt kriegst du es zurück. Die Reaktion soll ich unterbinden. Im Dritten Reich hat hier unser Kardinal von Galen, also unser in Anführungszeichen, wir sind ja nicht katholisch, ne, aber der katholische Kardinal, der hat ja in seinen Predigten gegen die Nationalsozialisten, gegen die Euthanasie, ist er zu Recht aufgetreten und hat gewettert. Und dann hat er dieses Bild gebraucht, was ich immer noch schön finde, wenn ich es einmal zeige, von dem Hammer und vom Amboss. Er hat gesagt, wir sind nicht der Hammer, sondern wir sind der Amboss. Er sagt, der Amboss, der kann nicht zurückschlagen, der braucht auch nicht zurückschlagen. Das Einzige, was der Amboss tun muss, er muss hart sein und fest sein. Und er hat gesagt, normalerweise wird trotzdem der Amboss länger leben als der Hammer. Und darum hat er gesagt, darum seid standhaft, seid wehrhaft, also lasst nicht über alles euch ergehen, aber schlagt nicht mit gleichen Mitteln zurück. Das ist damit eigentlich gemeint. Wichtig ist, der Amboss ist keine Fußmatte, auf der man herumtrampeln kann. Das schlussfolgern manche aus diesem Text, dass Christen alles über sich ergehen lassen müssten. Aber Jesus war nie gegen Maßnahmen für den eigenen Schutz oder den Schutz Dritter, die gefährdet sind. Das ist, jemand hat gesagt, das ist kein Dummheitsgebot, sondern ein Liebesgebot. Jesus fordert uns auf, den anderen zu lieben und nicht alles über uns ergehen zu lassen. Jesus selber ist für den Schutz anderer Menschen eingetreten. Der hat auch nicht gesagt, dass... Also ich kann nichts dran machen. Anders Mikro, oder? Ich knacke heute, es tut mir leid. Wird am Alter liegen. Ich mach mal weiter, bis du kommst. Also Jesus ist zum Schutz anderer Menschen eingetreten. Und ich denke, das sollten wir auch nutzen. Wenn Menschen von anderen klein gemacht wurden, ist Jesus für diese Menschen in die Bresche gesprungen. Und hat Menschen, die andere wegschubsen wollten, hat er zu sich geholt. Das ist nicht gemeint. Wahre Liebe setzt sich immer ein, um Böses zu verhindern und Gutes zu fördern. Aber eben nicht als Reaktion, als Rache, sondern die Gesinnung muss stimmen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen von Martin Luther King. Der hat zum Beispiel mal über das Gleichnis vom Samaritaner etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, wir alle sind berufen, der barmherzige Samariter an den Straßen des Lebens zu sein. Also wo jemand hingefallen ist, sollen wir ihm helfen. Er hat gesagt, aber eines Tages wird eine Zeit kommen, in dem wir dafür eintreten müssen, dass die Straße von Jericho, die gesamte Straße nach Jericho neu gestaltet werden muss. Weil er hat gesagt, wenn man zigmal Leute an dieser Straße aufgelesen hat, die zusammengeschlagen wurden, dann muss doch jedem klar werden, dass man diese Zustände nicht so lassen kann, dass man an dem System etwas ändern muss. Und das war immer eine Aufgabe von Christen mit Systemen, wo Menschen Böses getan wurde, nicht zu sagen, da steht, widersteht nicht dem Bösen, leide, sondern Christen sind oft dagegen eingetreten, gegen Sklaverei, gegen die Rassentrennung in der USA. Eine Frau, Rosa Parks, eine junge Afroamerikanerin, die also im Bus stieg und die mittleren Plätze waren reserviert. Da durften Schwarze sitzen, aber wenn Weiße kamen, mussten die Schwarzen aufstehen. Die hinteren Sitze waren für Schwarze, die vorderen für Weiße. Die mittleren waren so auf Bedarf. Jetzt saß sie in der Mitte mit ein paar anderen Schwarzen, dann kamen ein paar Weiße. Der Busfahrer hat sie aufgefordert, aufzustehen. Alle anderen Schwarzen sind nach hinten gegangen, sie ist sitzen geblieben. Und er hat ihr gesagt, wenn sie nicht aufstehen, rufe ich die Polizei. Sie ist sitzen geblieben, wurde verhaftet Und das hat mit dazu geführt, dass diese Rassentrennung in den USA aufgehört hat, weil dann gab es einen 382 Tage langen Busstreik, wo Menschen nicht mehr Bus, die Schwarzen nicht mehr Bus gefahren sind, um deutlich zu machen, das kann so nicht richtig sein. Und diese Frau hat später gesagt, Gott saß neben mir auf dem Platz. Sie ist also nicht aufgestanden, um sich an den Leuten zu rächen, weil sie sagt, das kann nicht so weitergehen. Ich muss gegen das Unrecht sitzen bleiben. Manchmal muss man aufstehen, sie ist sitzen geblieben. Ich muss gegen das Unrecht sitzen bleiben. Und als sie gestorben ist, es war die erste Frau, die dann in irgendeinem Memorial Hall da im Kongress beigesetzt wurde, ich frage mich nicht mehr genau was, aber die erste, und in ganz USA waren die Flaggen auf Halbmast für diese Frau. Die hat ihren Beruf verloren, ihre Heimat verloren dafür. Sie ist auch relativ arm gestorben, war abhängig von Kirchen, die sie am Ende versorgt haben. Aber sie hat gesagt, das kann nicht so bleiben. Und ich denke, das ist, was Jesus nicht gemeint hat. Verzichten, damit Menschen Böses an uns tun können. Man kann diese Worte nicht gebrauchen, um eben nichts zu tun, um zu sagen, manchmal kaschieren wir damit, dass wir gar nichts tun wollen oder dass wir faul sind, dass wir uns nicht trauen, dass wir lieber Kompromisse eingehen. Das möchte Jesus damit nicht sagen. Sondern was Jesus sagen will, ist, Nachfolger Christi soll man nicht an der Rache erkennen, sondern an der Liebe. Das ist das, um was es ihm geht. Der zweite Gedanke, sei ein Zwei-Meilen-Mensch. Einmal weitermachen. Oh, da war das Bild. Guck, hast doch noch gefunden. Das war Rosa Parks. 1955, 1. Dezember, war dieses Ereignis im Bus in Montgomery, glaube ich, in Alabama. Genau. Diese nette Frau, einfach sitzen geblieben, aber hat viel bewegt. Das nächste, sei ein Zwei-Meilen-Mensch. Also die Verpflichtung auf Rache zu verzichten, die Jesus hier nennt, die geht dann aber sogar so weit, dass er sagt, du musst nicht nur das Übliche tun, sogar noch mehr als gefordert. Das macht es manchmal schwierig. Jesus nennt vier Illustrationen. Nochmal, das ist kein Freibrief für Tyrannen. Jesus sagt nicht, dass die Tyrannen mit uns jetzt tun können, was sie wollen. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Er spricht davon, die andere Backe hinzuhalten. Er sagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, schlag mal eurem Nachbarn auf die rechte Wange, nein, macht das nicht, versucht mal auf die rechte Wange zu schlagen, das geht nur mit der Außenseite der Hand. Und für Juden war klar, wenn dich jemand so mit der Außenseite auf die rechte Wange schlägt, das ist beschämender, als wenn er dich einfach so geschlagen hätte. Der will dich einfach beschämen, spöttisch machen, über dich lustig machen. Und Jesus sagt, wenn das jemand tut, dann schlag aus Rache nicht zurück, sondern in diesem Moment halt ihm auch noch die andere Wange hin, sozusagen um ihn zu beschämen, dass er merkt, damit kommt er nicht durch. Jesus spricht über den Mantel. Er sagt, wenn dich jemand um den Mantel bittet, ums Hemd bittet, gib ihm sogar den Mantel. Wisst ihr, Hemden hatten die Leute damals selbst, die Armen, meistens mehr als eins, aber einen Mantel hatten viele nur einen einzigen. Und der Mantel ist selbst im Alten Testament geregelt, war so wichtig, dass man den nicht fänden durfte über Nacht, weil es für viele Leute die Decke war, mit der sie sich zugedeckt haben. Und Jesus sagt, wenn dir also jemand ungerechtfertigterweise was wegnehmen will, dann sei sogar bereit, ihm mehr zu geben, aber nicht, weil er Recht hat, sondern auch, um ihn zu beschämen, dass er merkt, was er eigentlich tut. Also immer das steckt eigentlich dahinter. Er sagt, sei bereit, die zweite Meile zu geben. Es war so, dass ein römischer Soldat mit seinem Speer zu dir kommen konnte, als Jude, hat dir den Speer auf die Schulter gelegt und dann wusstest du als Jude, du bist es verpflichtet, für diesen römischen Soldaten 1000 Schritte, war ein bisschen mehr als 1000 Meter, dem jetzt eine Last zu tragen, mit dem mitzugehen. Das war sehr beschämend, weil der Römer war ja dein Feind und dem jetzt auch noch die Sachen tragen zu müssen, das haben die Leute nur mit Grollen im Herzen gemacht. Und Jesus sagt, wenn das einer tut, schlag nicht aus Rache zurück, sondern wieder in Gedanken beschäme ihn und geh sogar 2000 Meter mit ihm. Also doppelt so weit, wie es nötig ist. Das ist zum Beispiel der Grundsatz, mit dem Simon von Kyrene gezwungen wurde, Jesu das Kreuz zu tragen. Ein Soldat hat ihm sozusagen den Speer auf die Schulter gelegt und dann musste dieser arme Simon das Kreuz Jesu tragen. Und er sagt, gib gerne dem, der dich bittet. Es gibt manchmal Menschen, die wirklich unverschämt sind, wirklich jetzt nicht, weil sie in Not sind, oder unverschämt dich bitten, vielleicht auch in Not, aber du weißt, ihre Geschichte, eigentlich haben sie nichts verdient und sie setzen dich vielleicht unter Druck. Und dann sagt, dann gib ihnen, selbst wenn sie vor Gericht mit dir gehen wollen, gib ihnen lieber das sogar mehr, als sie wollen, um sie zu beschämen. Also, ihr merkt aber, das ist ein bisschen schwierig, das widerstrebt uns. Darum habe ich so überlegt, wie kann man so handeln, so mit Menschen umgehen. Wenn du einmal weitermachst, das kann ich, glaube ich, nur, indem ich in der Liebe Christi bleibe, indem ich mich von Jesus abhängig mache. Ich menschlich würde wahrscheinlich auch lieber dem Menschen nicht das geben, was er will, sondern ihm vielleicht, wie es menschlich ist, eher eine zurückgeben oder in eine reinhauen, mich an ihm rächen. Wenn ich in der Liebe Christi bleibe, kann ich das eher schaffen. Dann bin ich bereit, eher auf meins zu verzichten. Daraus folgt das Zweite, indem ich als Christ meinem Egoismus sterbe. Das ist so ein bisschen Geheimnis der Bibel, dass die Bibel, also nicht meinem Ich, aber meinem Egoismus, wo es mein Leben sich um mich selber dreht. Jesus hat mal gesagt in Galater, einmal weitermachen bitte, Galater 2, Vers 20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dass ich an den Punkt komme, wo ich sagen kann, wie vielleicht Georg Müller, der gesagt hat, heute bin ich gestorben, völlig gestorben. Und dann hat er gesagt, ich bin dem Georg Müller gestorben, mit all seinem Wollen, mit seinem Verstand, mit dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Sagt, ich bin der Welt gestorben mit ihrer Belohnung, mit ihrem Tadel. Ich bin meinen Freunden und meinen Geschwistern gestorben, mit dem, was sie an Gutes und Schlechtes an mir sehen. Und er sagt, ab heute möchte ich nur noch in Christi Augen Bestand haben. Ich möchte vor Christus bestehen. Das war sein Ziel. Und das geht nur, wenn man immer wieder sein Ich, also den Egoismus, den negativen Teil, sozusagen zu Christus bringt und sagt, Herr, ich möchte dem sterben. Ich möchte dein Kind sein. Ein Satz zurück. Mach mal zurück, bitte. Der Satz davor war, indem ich meinem Egoismus sterbe. Also nicht dem Ego, aber dem negativen Teil des Egoismus. Und das Dritte, was ich geschrieben habe, indem ich Bösem mit Gutem begegne. Dazu habe ich ein Zitat von Phil Bosmans mitgebracht, das kennt ihr wahrscheinlich, aber es ist trotzdem sehr aussagekräftig. Mach einmal bitte weiter, sag das. Finsternis kann man nicht durch Finsternis vertreiben, das kann nur das Licht. Hass kann man nicht durch Hass heilen, das kann nur die Liebe. Das ist eigentlich das, was Jesus im Hintergrund hat. Wenn dir jemand wehtut und du schlägst zurück, wirst du diesen Menschen nicht heilen können, es wird nur schlimmer werden. Darum sagt Jesus ja, oder Paulus im Römerbrief, Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Nochmal, wenn ich nämlich anderes handle, wenn ich nicht meiner Rache Raum gebe, sondern damit rechne, wenn es jetzt wirklich irgendwann vor Gericht kommen muss, dann kommt es vor Gericht, dann wird das öffentliche Rechtssystem für Ordnung sorgen, spätestens Gott wird für Ordnung sorgen. Aber wenn ich so handle, habe ich die Möglichkeit, diesen Menschen wirklich zum Umdenken zu bringen, ihn zu beschämen, zur Umkehr zu führen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wenn du einmal das Bild, das ist ein Reisfeld in China. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem chinesischen Reisbauern, der sein Reisfeld sozusagen ganz oben hatte. Und der hatte dann morgens immer sein Feld bewässert. Und dann ging er nochmal kurz nach drin. Und als er rauskam, hat er immer festgestellt, dass das Wasser aus seinem Feld abgelaufen war, eine Etage tiefer, weil der Mann, der drunter lag, hatte den Deich bei ihm immer wieder kaputt gemacht an der Stelle, dass das Wasser auf seine Felder läuft. Und da hat der Christ überlegt, was er tun soll. Er war sehr verzweifelt. Er wollte nicht einfach Gleiches mit Gleichem vergelten und jetzt runtergehen und bei dem das kaputt machen oder ihn beschimpfen. Und dann hat er sich mit anderen Christen getroffen, sie haben gebetet und er hat überlegt, was er tun kann. Und dann hat Gott ihm eine wunderbare Idee geschenkt. Er ist morgens noch eine Stunde früher aufgestanden, ist erst zu dem Feld seines Nachbarn gegangen, hat das bewässert. Dann ist er zu seinem Feld gegangen, hat das bewässert. Und der Nachbar war so beschämt, dass dieser Nachbar das über mehrere Wochen gemacht hatte, dass es ihn so bewegt hatte, dass er gemerkt hat, er kann so nicht weitermachen, den Nachbarn so schädigen. Und in dieser Erzählung war es wirklich so, dass der Nachbar über dieses Verhalten dieses Christen zum Glauben gekommen ist, weil jemand so anderes gehandelt hat, als er es erwartet hat. Ich möchte Mut machen, auch wenn das schwierig ist, überleg dir mal, was das bedeuten kann, wenn jemand so handelt, an dir oder an Menschen in deiner Gemeinde, in der Nachbarschaft nicht zurückschlägt, sondern ihnen etwas gibt, mit dem sie gar nicht gerechnet haben. Wisst ihr, die Welt ist voll. Ich kann es nicht ändern. Ja, bring's mir mal, ich glaube, das ist besser. Bring mir das Handmikro, oder? Das ist lieber.
Hallo? Ja, danke. Also wisst ihr, diese erste Meile, die ist überfüllt, wo Menschen eben mitgehen müssen, weil sie müssen. Aber diese zweite Meile zu gehen, da bist du wahrscheinlich einer der wenigen, der diesen Weg beschreitet. Und ich möchte dir Mut machen, ein Zwei-Meilen-Mensch zu sein, um einfach aus der Liebe zu Christus zu handeln. Und das hat vielleicht zur Folge, dass jemand beschämt wird. Und wenn nicht, ist es auch gut, dann hast du es gemacht, weil Christus es gefordert hat. Und es ist trotzdem gut. Der letzte Gedanke, der ist etwas kürzer. Sieh andere mit Gottes Augen. Jetzt kann man sich bei all dem ja fragen, geht das nicht auf Kosten der Korrektheit, wenn ich so handle? Geht mir da nicht irgendwas verloren? Komme ich da nicht schlecht weg? Ich kenne das, dass mich in der Jugend jemand gesagt hat, wenn Christen so handeln würden, würden wir immer nur einen draufkriegen. Ich hoffe, dass das schon vorher deutlich wurde, dass das Jesus nicht gemeint hat. Aber wisst ihr, Helmut Thielige hat das einmal so erzählt, das fand ich sehr eindrücklich. Wenn man sich vorstellt, wenn du eines Tages vor Christus erscheinen wirst beim Gericht, da hat Helmut Thielige gesagt, jetzt stell dir vor, du stehst vorm Gericht und Christus wird dich nach diesem Menschen fragen, an dem du dich gerecht hast. Und da wirst du dir in Gedanken schon zurechtlegen, was du Jesus antworten willst und wirst sagen, Herr, es war nur korrekt. Alle anderen haben mir gesagt, ich hätte das Recht, das zu tun. Und ich habe ihm nicht mehr getan, als er mir zuvor getan hat. Und dann sagt er, und dann wirst du Jesus anschauen, die Nägelmale Jesus an seinen Händen sehen und du wirst die Lippen nicht aufbekommen. Dann wird dir deutlich werden unter den Augen Jesu, dass Jesus mit dir auch nicht nach dem Gesetz der Korrektheit gehandelt hat. Dass Jesus an dir und an mir auch nicht nach dem Prinzip Auge um Auge und Zahn um Zahn gehandelt hat. Und dann sagt er, hätte er im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn mit mir gehandelt, so müsste ich zweifellos zur Hölle fahren, so hat er das gesagt. Also wir sind eingeladen, in das Verhalten unseres Herrn einzustimmen, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern ihn zu sehen mit den Augen Gottes. Ein weiteres Zitat von Brandon Manning, kommt das noch? Dieses Bild habe ich ganz am Ende, ich habe es umgedreht, bei mir steht es andersrum. Das Erbarmen Gottes öffnet uns die Augen für die Einzigartigkeit und den Wert jedes Menschen. Wenn ich lerne, Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht, durch die Augen Jesu Menschen sehe, dann erkenne ich, dass auch in Menschen, die manchmal eine bösartige Schicht haben, dass unter dieser bösartigen Schicht etwas steckt, nämlich ein geliebter Mensch Gottes, den Gott auch erreichen will. Und wisst ihr, die Menschen brauchen nicht noch mehr Menschen, die gibt's genug, die das Böse am Menschen sehen und ihn dafür verdammen oder klein machen. Unsere Welt braucht Menschen, die unter die Schmutzschicht schauen und sehen können, was Gott sieht. Nämlich Menschen, die verloren sind, die sehen können, was Gott aus seiner Gnade aus diesem Menschen machen kann. Die sehen können, wie Gott diesen Menschen verändern kann. Die brauchen Menschen, die selber erlebt haben, dass Gott sie angesehen hat und sie hat bestehen lassen und nicht einfach gesagt hat, der muss weg oder die muss weg. Und glaub mir, es kann für einen Menschen, der so eine böse Schicht hat, sehr befreiend sein, wenn ihn mal jemand anderes betrachtet, als er sonst erlebt. Wenn jemand nicht nur an dem Bösen hängen bleibt, sondern das darunter sieht. Und wenn er ihm mitteilt, was hier geschrieben steht, die Einzigartigkeit und den Wert jedes Menschen. nicht dessen, was er alles getan hat, aber dass er trotzdem wertvoll ist als Mensch. Jesus sagt einmal, jetzt kannst du nochmal zurück, diesen schönen Satz, als er dem reichen Jüngling begegnet, Jesus sah ihn voller Liebe an. Und Jesus wusste auch schon, was in dem reichen Jüngling noch alles drinsteckt, dass er sein Geld lieber hatte als Gott. Und trotzdem dieser Satz, Jesus sah ihn voller Liebe an. Wisst ihr, wenn du Menschen begegnest, den andere weggeschmissen haben, kaputt gemacht haben, klein gemacht haben, der vielleicht wirklich böse ist, gilt dieser Satz auch für diesen Menschen. Jesus sieht ihn voller Liebe an. Und er will diesen Menschen genauso gewinnen, wie er dich gewonnen hat. Also die Ermutigung an dich und an mich. Menschen warten auf den Blick des Jüngers, der vom Blick des Herrn sozusagen geschult und geschärft ist. Wenn du wieder dem Nachbarn dieser Kröte begegnest, die dich immer so auf die Palme bringt, dann wartet der Nachbar eigentlich darauf, dass ihn vielleicht mal jemand anderes ansieht und behandelt, als du es vielleicht bisher getan hast. Wenn du bei der Arbeit einen Kollegen hast, bei dem dir immer die Galle hochkommt, erwartet vielleicht dieser Blick, schafft dieser Blick des Jüngers vielleicht eine Möglichkeit, diesem Menschen neu zu begegnen auf eine andere Art und Weise. Wenn dein Sohn, mit dem du vielleicht gebrochen hast, oder deine Tochter, mit der du gebrochen hast, oder deine Eltern, mit denen du gebrochen hast, dir sehr wehgetan haben, kann vielleicht dieser Blick Jesu, wie Gott sie sieht, dir helfen, einen neuen Anlauf zu unternehmen, auf diese Menschen zuzugehen und nicht zuzulassen, dass es jetzt einfach so ist. Es kann so bleiben, auch wenn man Menschen so sieht, aber es kann auch wirklich eine Veränderung sein, dass Menschen sich ändern. Wer, wenn nicht du, der selber unter Jesu Augen gestanden hat, sollte Menschen so anschauen? Ich möchte das abschließend zum Schluss kommen, dass wir das ernst nehmen, dass wir Böses vermeiden, Gutes tun, wo es möglich ist, aber dass wir dieses, was Jesus auch gesagt hat, persönliche Rache nicht zulassen. Uns wird man erkennen, hat Jesus gesagt, seine Jünger wird man erkennen, dass sie Liebe untereinander haben, dass sie Liebe leben und nicht, dass wir uns genauso rächen wie die anderen auch. Uns wird man daran erkennen, wie wir Menschen beurteilen, die andere eben vielleicht ausgemustert haben. Uns wird man daran messen, wie wir mit Menschen umgegangen sind, die in wirklicher Not sind. Und ich möchte dir Mut machen, da einen Unterschied zu sein und zu machen in der Abhängigkeit zu Christus. Denn wir brauchen dafür seine Hilfe und darum wollen wir jetzt auch noch beten. Herr, ich danke dir für diesen Text aus der Bergpredigt, wo du ja, persönliche Rache verbietest, wo du sagst, es steht uns nicht an, selber Richter zu sein, sondern Herr, es gibt ein gutes Rechtssystem, das können wir in Anspruch nehmen, aber manchmal ist es auch wirklich geboten, einfach in Liebe Dinge ja, zu ertragen oder mal hinzunehmen, die an uns geschehen, um den anderen vielleicht zu zeigen, wie du mit uns umgegangen bist. Hilf uns dabei, dass wir das können. Hilf uns, dass wir Menschen durch deine Augen sehen lernen, dass wir nicht an der Schmutzschicht stecken bleiben, sondern erkennen, dass es Menschen sind, die du lieb hast, von denen du auch möchtest, dass sie dich erkennen und zum Glauben finden, die du aus ihrer Situation herausretten willst, so wie du uns gerettet hast. Und ich danke dir, dass du mit uns auch nicht nach diesem Grundsatz gehandelt hast, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern dass du uns Gnade zugesprochen hast. Und als begnadigte Menschen wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, da unterschiedlich zu leben, von dir zu lernen, der auch nicht zurückgeschlagen hat, dass wir von dir inspiriert werden können durch deinen Geist. Den brauchen wir und darum bitten wir dich. Und hilf, dass wir vielleicht mit dazu beitragen können, dass Menschen dadurch verändert werden, dass sie erleben, dass Menschen so reagieren, wie sie es nie erwartet hätten. Ich weiß, das ist schwierig, aber ich danke dir, Herr, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass du uns da an die Hand nimmst und uns leiten und lenken willst. Amen.
Zu schanden, welcher Gott es hat.